viel, worüber du schreibst, hängt mit der Beziehung zusammen zwischen dem Leben und dem Nichtleben. Aber wir haben ja nie eine Konzeptklärung dieser beiden Dinge vorgenommen. Warum? Naja, ich denke, das wird sich früher oder später selbst definieren. Deswegen warte ich ab. Ich interessiere mich viel mehr oder ausschließlich für die Teilung als Regierungsform, als Ordnungsprinzip. Was ist Leben, was ist Nichtleben? Was wird in eine dieser Schubladen gesteckt? Das interessiert mich einfach nicht. Für mich lautet die Frage viel mehr: Wie die Kategorie selbst und das ganze Vokabular metaphysisches, ethisches etc. Bronn hat das ja bereits angesprochen, die Welt nicht beschreiben, aber Menschenarten sortieren und Dinge, Arten von Dingen sortieren und zwar bestimmte Nutzungskategorien, Pflege, Wertkategorien, Verbreitung zuordnen. Für mich lautet die Frage vielmehr, also die Frage des Lebens vielmehr, wie verhält es sich zum Nichtleben? Was ist der Unterschied? Wenn wir uns diese Fragen anschauen, aus einer bestimmten Genealogie des westlichen Kolonialismus, und dann sind sie immer die Grundlage einer bestimmten Regierungsform. Und deswegen definiere ich es nicht. Ja, kann ich nachvollziehen, aber sie versuchen ja auch, einen Ausweg zu finden. Aus unseren Denkweisen, Vorstellungen der Biopolitik, des Lebens selbst. Dinge, die, wie Sie bereits gesagt haben, die durch bestimmte kolonialistische Kategorien vorbestimmt sind. Ich frage mich Folgendes. Wenn Sie das machen, kann man das, diese binäre Logik irgendwie verlassen? Oh, also, dass man das Leben, Nicht-Leben weniger als Ontologie sondern als Kategorie der Akteure definiert. Anthropologen wie wir. Ja. Da würde ich erstmal eine Pause machen, also würde nicht direkt reinspringen. Aber man muss natürlich auch die Kategorie berücksichtigen oder nicht Kategorien. Man muss der Teilung Augenmerk schenken. Aus folgendem Grund. In Abhängigkeit vom Standpunkt war diese Teilung grundlegend. Eine Bereicherung für das Leben hat für die Anhäufung von Wert geholfen und auch die Verteilung der Toxizität in ihrem Leben und auch das Gegenteil von all dem. Deswegen berücksichtigen wir sie dahingehend, dass sie Mechanismen sind, die es uns erlauben, bestimmte Existenzformen, Existenzregionen nutzen diese Teilung, um sich selbst zu konzeptionalisieren, um sich selbst als different zu gestalten. Etwas, was verdient, was ihm widerfährt. Und andere Dinge, andere Existenzformen, die, die es verdienen, dass ihnen alles weggenommen wird, die es verdienen, dass sie allmählich abgetragen werden und nicht plötzlich zerstört. Und deswegen müssen wir der Teilung auch Augenmerk zukommen lassen. Der Ausweg. Auswege, danach halte ich keine Ausschau. Räume, Räume intensivierter Ko Inkohärenz der Teilung selbst. Ja, macht das Sinn? Ist nachvollziehbar? Ja, ich denke, ich sehe das so ähnlich. Kannst mich vielleicht gleich korrigieren. Aber ich stelle es mir folgendermaßen vor. Also Ausweg. Dass man Ausweg entweder findet oder den Zwischenraum besetzt. Also man muss Einheiten finden, die offensichtlich natürliche binäre Logik auf den Kopf stellen, in Frage stellen. Und das kann unterschiedliches sein zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es kann die Beziehung zwischen Prozessen sein, die Beziehung zwischen Form und Muster. Oft reden wir auch über Leben und Form im Allgemeinen und was die Beziehung ist zwischen Lebenswelten und Formen und Welten des Lebens. Aber Temporalität und Geschwindigkeit und Langsamkeit und wann wird Leben so langsam, dass man es nicht mehr als Leben sieht? Also etwas, was überlebt, überdauert. Und wie können solche Objekte uns zu einem Umdenken anregen? Folgende Frage. Welche Form der Existenz könnten wir aufweisen, aufzeigen, wenn wir sagen, das ist da und ist nicht nur ein Beispiel dafür, dass diese Division ein Trugschluss ist, geologisch, biologisch, Unterschiede, etwas von anhaltendem Wert, deswegen kann man eine Ethik ableiten, etc. Also diese Endgültigkeiten, Finish und Stop, und dann kommen die westlichen Metaphysik. Und Bronne hat das wundervoll ausgedrückt. Also das wird bereits aktualisiert. Also Aristotle, das Ganze mit dieser Potentialität, das ist ja, dass es einen Unterschied gibt zwischen Dingen, die sich entwickeln und Dingen, die ihr Potenzial voll entwickelt. Aber Rocks, also Felsen, realisieren ihre Potentialität, aber dennoch sind sie Felsen. Also welche Art von Existenz könnten wir ins Feld führen, die nicht auf die Inkohärenz dieser Grenzziehung hindeuten? Du und ich zeigen, wie inkohärent das ist, indem wir atmen. Diese Grenzziehung, diese Division, dieser Unterschied, also ich atme, ein Fels verwittert, ich altere, aber der Fels verfällt allmählich oder wird abgebaut im Kapitalismus. Und das führt dazu, dass wir in bestimmten Kategorien denken und Dinge so tun. Wenn ich sage, ich atme, dann ist es eine Inkohärenz, denn damit ich sein kann, bin ich extern für etwas, was normalerweise technisch gesehen eine nicht-humane Form ist. Ja, aber ich meine, wie sieht es aus, wenn man ein Leben ist, das isolierbar ist und vollkommen unabhängig? Naja, es gab wahnsinnig viele Theorien über das Leben, die sich mehr darum kümmern, also was die Reaktion auf das Umfeld, auf die Umwelt ist. Man kann sich anpassen an die unterschiedlichsten Umfelder, ja, auf sehr breit angelegter Ebene. Ja, aber Panem, schauen wir uns das jetzt mal an. Was wäre denn eine richtige Philosophie des Lebens? Ja, für ihn. Ja, er hält sich an Bichat, die Sammlung aller Prozesse, und das ist der Tod. Ja, die Fähigkeit, die kommen jetzt gleich wieder. Und das ist ja, also ich meine, Kanyem rettet Leben, er expandiert es, er bereitet den philosophischen Grund, aber er stellt niemals in Frage, dass es eine tiefere metaphysische Teilung gibt. Stattdessen sagt er, ja, was dringen wir eher zum wahren Kern vor? Das ist jetzt nicht, naja, das ist eine Brücke oder wenn du Mensch bist, hast du einen bestimmten durchschnittlichen Blutdruck. Und das führt dazu, dass du dich anpassen kannst. Nein, aber ja, das ist, weil er Rationalist ist. Ja, also bei ihm. Er ist dazu bereit wegen der Politik des Vitalismus. Ja, also wo er jetzt sitzt, in Frankreich, in Europa, die Politik dieses Vitalismus, die von Foucault aufgegriffen wurde, und wie können wir Governance und Politik verstehen durch die Kategorie der Biopolitik etc. Also wie können wir Governance in Bezug auf diese Kategorie verstehen? Was ist die Politik dessen? Aber ich meine, wenn ich über Gerontopower spreche, das ist nicht etwas, was man nur besprechen kann, sondern das ist das Resultat der momentanen Verfasstheit der Biopolitik, wenn man sich mit bestimmten Menschen in der Mitte von bestimmten Prozessen unterhält. Und wenn man mitten in diesen Menschenmengen steht, in Australien zum Beispiel, den Ureinwohnern, dann ist es klar so, dass die Biopower da ist. Aber immer unter folgender Prämisse: die Besiedlungspolitik, die fing an mit der Auslöschung und hat dann umgelenkt. Und die Grundlage dessen ist ein westliches, also naja, keine westliche Weigerung, aber westliche Betrachtungsweise der Existenz in diesen Divisionen. Und jeder, der diese Division, diese Unterteilung ablehnt, also der sagt, diese Unterteilung ist irrelevant, wie im Hinblick darauf, wie das System verschachtelt ist. Also die haben eine primitive Mentalität, primitive oder Steinzeitkultur. Die Rhetorik, also ist überbordend und verändert, je nachdem, in welchem Terrain sich bewegt. Aber ist immer offen gewesen. Und Gerontopower, also macht die Biopower. Also natürlich gibt es hier. Schauen sich Foucault und andere die Biopower an, aber hier verschließt man die Augen vor einer sehr wichtigen Tatsache. Ja, vielleicht kann man das anhand einer Anekdote erklären. Ja, klar, Anekdoten kenne ich viele. Also verschiedene Anekdoten oder Ereignisse könnte ich hier berichten. Und die habe ich auch schon, darüber habe ich auch schon geschrieben. Okay, ich habe mal vor Jahren was über eine Anekdote, also eine Tatsache geschrieben. Und das ist der Grund, also da ging es um den Grund, warum ich Anthropologin wurde. Ich bin zuerst als Philosophin nach Australien gereist. Am Ende dieses Visums haben die gesagt, naja, verpisst du dich jetzt, wie normalerweise es alle Weißen machen, die klauen uns die Kultur und dann hauen die wieder ab. Und ich habe gesagt, nee, ich bleibe hoffentlich hier. Ich habe gefragt, ja, nee, was kann ich machen? Und die haben gesagt, ja, also wir haben hier ein Landverwaltungsverfahren anhängig. Und da kann man, also wenn man Ureinwohner ist, muss man repräsentiert werden, muss das anmelden und da muss man vertreten sein durch einen Anthropologen und einen Anwalt. Und die haben gesagt, nee, willst du unsere Anwältin sein? Und habe gesagt, nee, danke. Und dann habe ich gefragt, ja, Anthropologin, was ist denn das nochmal? So habe ich es rausgefunden. Und die haben gesagt, naja, das sind Weiße, die die Ureinwohner untersuchen. Und ich habe gesagt, naja, hört sich ein bisschen gruselig an, aber naja, egal. Aber damals war es halt so. Und dann gab es diese Anspruchsgeschichte. Also bei diesem Land Claim muss man nachweisen, dass man spirituelle Glaubenssätze hat und dass man, dass einem dieses Land gehört. Und diese spirituellen Glaubenssätze müssen sich unterscheiden, aber die dürfen sich nicht vollkommen unterscheiden. Das steht im Gesetz, sodass sie ausbrechen aus dem Mainstream, dass sie illegal sind. Also was ist das beste Beweismittel dafür, dass man Ureinwohner ist? Dass man anders ist, aber nicht so anders, dass man schon wieder gefährlich ist. Diese Form der Andersartigkeit bezieht sich zum Beispiel auf Orte der Urahnen, die nach wie vor noch wichtig sind, zum Beispiel ein Fluss, eine Sandbank, ein Fels oder irgendwas. Und dann sagt man dann, ja, dieser Bereich hat dann eine spezielle Beziehung zu meiner eigenen Existenz. Warum? Und das haben wir erlebt. Wir haben diese Weißen studiert, wir haben ihnen in die Augen geguckt und haben gesehen, was sie denken. Ja, meine Güte, also wenn man an das Potenzial im Fels glauben würde, wie wäre das wohl? Die haben das natürlich nicht geglaubt, aber wenn man Ureinwohner ist, dann muss man das zeigen, muss man beweisen. Also das sind die Grenzziehungen, die Aufteilungen, die Divisionen. So wird eine Lebensform, eine Existenzform, Existenzweise zu etwas anderem gemacht, durch diese Grenzziehung, durch diese Division. Und dann noch etwas, was mit dem zu tun hat, was wir heute schon gehört haben. Da ging es um einen Gerichtsfall. Sacred Sites Agency, Behörde für heilige Städte. Ureinwohner haben hier ein Bergbauunternehmen verklagt. Es gibt diesen Ort, der heißt Two Men Sitting Down, also zwei Männer, die da sitzen. Also, und da gibt es wahnsinnig viel Mangan, die sind rot. Und diese zwei Frauen sind da hingegangen, haben sich gegenseitig verprügelt mit Stöcken und dann haben sie alles, naja, vollgeblutet. So geht der Mythos. Aber das Bergbauunternehmen hat gesagt, nee, wir wollen das Mangan abbauen, wir wollen es nach China verkaufen. Das ist wie multinationales Kapital. Aber das war noch nicht registriert als heiliger Ort. Das hatte erst einmal eine Grenze. Das Bergbauunternehmen hat gesagt, okay, gehen wir an die Grenze. Und dann haben sie so lange und so tief gegraben, bis die ganze Struktur also zusammengefallen ist. Die Behörde für heilige Stätten hat sie wegen Schändung verklagt. Also ich meine, Deformation, ich weiß nicht, wie nennt man das? Schändung von Grabstätten? Naja, auf jeden Fall dieser rechtliche Begriff, ja, oder Entweihung im Englischen. Sie haben sie nicht wegen versuchten Mordes angeklagt. In vielen Orten oder Staaten werden Gesetze umgesetzt. Und das bringt uns auf etwas, was bereits gesagt wurde. Und damit das Regime der Weißen ausgeweitet wird. Also, naja, was wäre, wenn die Rechte keine westlichen Rechte sind? Aber oft ist es so, dass Menschenrechte und naja, also auch der Natur zukommen. Ich meine zum Beispiel Flüsse oder Felsen oder Bäume oder Berge, auch die haben ja, sollten ja auch Rechte sein. Menschenrechte sollten nicht nur den Menschen zugehören.
Die Frage, die ich mir stelle, ist also immer, Welche Analyse der Existenz werden hier vom Tisch gefegt, werden durch die Kolonisierung neu geformt? Wenn man nicht sagt, nicht leben, was immer auch Leben oder nicht leben ist, um zu existieren, braucht man die Macht, um weiter zu bestehen? Braucht man menschliches Leben, das eine Form des Lebens darstellt, eine Form der Ethik hat, eine Form der Politik ist? All das, was die Hegemonie des Westens überdauert hat. Die Frage ist nicht, wie können wir alles in einen Stein gießen, aber wie man die Inkohärenz intensiver machen können, weil es sehr inkohärent ist. Die Naturwissenschaften sind inkohärent und gefährlich. Und so wie du die Geschichte erzählst, ist etwas ganz Ähnliches, woran ich arbeite. Ich habe mich mit den Grenzen zwischen Leben und Nichtleben befasst, wie Subjektivität vielleicht aussehen kann, wenn man die Perspektive der mineralischen Welt einnimmt. Du hast es das Carbon Imaginary, das Kohlenstoff-Imaginäre genannt. Ich kugel runter. Und kann man in einer mineralischen Sprache dies zum Ausdruck bringen? Einige Beispiele könnte ich anführen, aber ich wollte über diesen Stein sprechen, den ich von einem Fieldtrip in Südafrika mitgebracht habe. Ich weiß nicht, wo er ist. Es ist irgendwo hier. Dieser Stein ist ein sehr altes Fossil, 3,2 Milliarden Jahre alt, ein Stromatolith. Was das bedeutet für die Geologen ist, dass er aus verschiedenen Schichten von Mikroben aufgebaut worden ist, die von der Sonne getrocknet wurden. Und dann gibt es Schichten, die dort in den Stein hineingehen. Und 3,2 Millionen Jahre ist schon gerade an Grenzen dessen, was das organische Leben auf der Welt angeht. Es gibt natürlich viele Diskussionen darüber, wann das Leben auf der Erde angefangen hat. Wir können uns natürlich anschauen, das ist Leben. Und je mehr ich mich mit Steinen befasse, die mir Geschichten erzählen und uns erzählen, wie wir die Geschichte der Welt besser verstehen können und die soziale Geschichte besser verstehen. Also der Grund hierfür ist, ich habe ihn in einem Teil Südafrikas gesehen, wo die Goldminen in Transvaal früher waren. Und diese Steine sind manchmal zu Gold geworden im Laufe der Zeit. Und es gibt einige Fossilien wie diese. Ah, voilà, da ist er. Vielen Dank. Wir sind die Einzigen, die aus dem Weltraum gekommen sind, wie ein Komet, also hier. Und das ist aus Texas. Also, oh, du bist aus Texas? Sowohl dieser Stein als auch ich komme aus Texas. Und hier sieht man die dunklen Striche und das waren Mikroben und manchmal wird das zu Gold und dann sieht man aber immer noch hier die Schichten. Aber die Minenarbeiter nehmen die Steine wie diese mit nach Hause und dann sind sie dann sehr wertvoll. Und viele Arbeitsmigranten wurden gezwungen, ihre Fingerabdrücke hinterzulassen. Und das war die Grundlage für den Anfang der biometrischen Daten, der Nutzung der biometrischen Daten in der Apartment. Warum? Die Fingerabdrücke wurden häufig benutzt, weil die meisten Arbeitsmigranten nicht identifiziert werden konnten, weil sie keine Dokumente hatten. Und Mahatma Gandhi hat genau darüber geschrieben, welche Rolle die Fingerabdrücke in den Goldminen in Südafrika gespielt haben. Und ich kann mit diesem Stein anfangen. Erzählt mir eine Geschichte über das Ursprung des Lebens oder auch erzählt mir auch eine Geschichte über Kolonialismus im 20. Jahrhundert. Und es ist schwer zu verstehen, wie ich eine Theorie entwickeln hat, die nicht mit der Beziehung zwischen dem Leben und dem Nichtleben anfängt, ob das biologisches oder soziales Leben ist. Ich weiß, darum geht es. Und es ist fast unmöglich, darüber nachzudenken. Aber nichtsdestotrotz gibt es unzählige Menschen, die niemals darüber nachgedacht haben, die sich nicht damit befanden, welchen Abdruck das Leben hinterlassen hat. Oh, das Leben ist so kostbar. Sondern eher eine Beziehung haben zu verstehen, dass nicht wo das Leben ist, sondern dass das in uns ist. Und je nachdem, wie man dieses Leben nutzt, dieses hier nutzt, werden wir unterschiedliche Dinge. Wenn man, vor Jahren war ich schon mal hier und habe über etwas Ähnliches gesprochen, wenn man den Sand nicht entfernt, weil man daraus Wert oder Kapital schaffen kann oder in biopolitischer Art und Weise, was auch immer, kann man nützen, um Solarpaneele herzustellen oder was auch immer, dann ist die Behandlung des Sands natürlich die Form, diese Düne beeinflussen. Und das Gleiche gilt auch für uns selbst. Und wenn die Sandgrube austrocknet, dann trocknen wir aus. Und damit wird es heilig säkularisiert. Und das ist ja schon seit 3,2 Millionen Jahren her. Das auch? Das Ganze, okay. Das war ein ganzer Horizont, okay. Das Drama ist nicht der Unterschied zwischen Leben und Nichtleben. Das ist das, der Punkt. Ist das das Drama dessen? Das sind die Ursprünge des Lebens und wir können das zurücktun. Das bedeutet, dass es Leben auf dem Mars gibt oder was auch immer. Macht das gesellschaftliche Arbeit? Werden dadurch neue Formen sozialer Beziehungen geschaffen? Ich glaube ja, auf jeden Fall. Natürlich geschieht das so. Aber genauso auch geschieht das mit der Trennung. Das wollte ich deutlich machen. Wenn man einmal die Trennung hat, das Drama des Lebens produziert alle möglichen neuen sozialen Beziehungen. Bergbau zum Beispiel. Aber die Trennung kommt aus einer sozialen Beziehung. Und wenn man sich an bestimmten Orten befindet, ist das eine Machtbeziehung. Nicht alle interessieren sich für diesen Unterschied. Es ist extrem schwierig zu sehen, dass das nicht das Drama wäre, das Drama meines Todes. Wenn man in eine neue Form annimmt, hat man diese Form und dann ist man Asche. Aber dort sind die Menschen in der Asche und wir machen das auch. Wir auch. Wir haben Gräber, aber es ist nicht nur die Asche. Es ist ein unterschiedliches Verständnis der Kosubstanzierung, der Form in allen Substanzen hinweg, was agnostisch ist in Bezug auf diese Division. Und diejenigen, die das lange Zeit, die diese Trennung die nicht gesehen haben, wurden in eine bestimmte Kategorie gepackt und man konnte sie kolonisieren und man konnte die Kinder in Internate schicken und man konnte ihnen das Land wegnehmen. Jetzt in der kritischen Theorie und in vielen Orten wie auch hier, wir hatten ja schon häufig diese Diskussion hier und die Leute gehen dann wieder zurück und sagen, ja, ah, wir haben hier neue Menschen kolonisiert. Wir verstehen jetzt, dass diese Division so wichtig war für unsere Epistemologie, für unsere Ethik und so weiter. Und dass es nicht nur eine Trennung, dass es immer schon diese Art war, die Dinge anzusehen. Wir verstehen aber jetzt, dass es gefährlich ist in Bezug zu dem, was manche das Anthropozän nennen, in Bezug auf die Konzentration und Toxine. Das bringt mich zu einem weiteren Thema, das wir schon angesprochen haben, nämlich die Vorstellung der Krise und der Katastrophe. Und du hast sehr gut argumentiert, dass viele schon eine Apokalypse erlebt haben und dann in der Folge der Apokalypse lesen. Das ist also nicht sehr hilfreich, so zu denken, darüber hinaus zu denken oder dagegen zu denken. Der zweite Teil hatte mit dem zu tun, was du gesagt hast, des Ausdauernd. Etwas, worüber wir noch nachher sprechen werden, ist die Frage, wie man bestimmtes Nachdenken sich auf eine imaginäre Zukunft ausrichten kann. Und wenn man sich auf eine Zukunft bezieht, denkt man vielleicht zuerst einmal an Hoffnung. Oh, haha, haha, ja, das stimmt, haha. Okay, ja, richtig, ja. Entschuldigung. Und ja, und ich frage mich jetzt, ja, was ich dazu denke, wie das mit der Geontopolitik zu tun hat. Das ist extrem interessant. Ich habe dieses Buch geschrieben, Economist of Endermin hieß es. Und in einem Kapitel habe ich darin beschrieben, wenn wir auf ein Schiff gehen und wir fahren dann über die Bucht und das Boot hat diese Form und dann gibt es hier die großen Wellen und das wir haben hier Ebbe und Flut ganz stark und wenn man reinfährt, dann gibt es einen enormen Zug. Große Strömung. Und wenn es rein und raus fährt, dann ist es so, als wenn man Achterbahn fährt, also so hoch und wieder runter. Und ich mache das immer weiter, da wir über Wiederholung sprechen. 2 Stunden lang dauert das. Aber wenn man runtergeht, dann hat man eine Gehirnerschütterung. Und in dem Buch ist das so, bang, bang. Und einige der Körper, dieser Körper, wurde gesund geschaffen. Also die Unterschiede auf der Grundlage von Rasse und dann könnte man wirklich sehen, welcher Körper gepflegt ist, worum, was, welchen Körper man sich gekümmert hat und so weiter. All das. Also wenn wir auf diesem Boot sind und dann geht das so. Und ich bekomme auch schon eine Gehirnerschütterung. Das war auch schon schwierig für mich. Und dann waren Leute dort, denen es echt schlecht ging. Andere, die mein Alter hatten, aber mit all den weiteren gesundheitlichen Problemen ging es ihnen echt schlecht. Aber wir gehen immer wieder auf dieses Boot zurück. Und jemand, ich habe im akademischen Kontext darüber gesprochen und jemand im Publikum fragte dann, Beth, und das ging gegen Hoffnung, das war meine Elogie gegen die Hoffnung. Und dann wurde gesagt, du bist vielleicht nicht durch die Hoffnung motiviert, aber diejenigen in dem Boot müssen von Hoffnung motiviert sein. Und dann fragst du mich, was bringt uns auf dieses Boot, wenn es nicht die Hoffnung ist? Das ist faszinierend. Ich sage dir, was ich sage und ich gehe jetzt wieder zurück und ich werde niemandem sagen, was ich gesagt habe. Ich werde sie fragen, was sie denken. Ich hätte, würde diese Geschichten erzählen, wenn wir dasselbe denken würden. Aber ich sagte, das war Dickköpfigkeit, dass das sei. Und dann habe ich gefragt, meine Tochter gefragt, und sie hat gesagt, Mama, weißt du, was geschehen ist? Was würdest du sagen? Und sie schaute mich an und sagte, Dickköpfigkeit, das ist das, was ich gesagt habe. Ja. Die Weißen denken, dass sie alles wegnehmen können und dass es niemals verändert wird. Sie können alles wegnehmen und niemals wird sich etwas ändern. Man kann mich umbringen, aber ich verschwinde einfach nicht. Das ist das, was sie denken. Und was hat das mit der Trennung zwischen Leben und Nichtleben zu tun? Hoffnung hat die Form von was? So eine Version des Potenzials, des Horizonts, der Hoffnung und Kapitalismus. Sie wissen einfach nicht, wann sie aufhören müssen. Beide nicht. Und Hoffnung zumindest in meinen Familien war Hoffnung nicht das, was einen am Leben hielt. In diesem langsamen zerstörerischen Bewegung oder in diesen Katastrophen. Hoffnung für was? Dass sich alles ändern würde, dass sie plötzlich auf dich hören würden, dass Kapitalismus und so weiter. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Und was geschieht, wenn man Hoffnung hat, ist, dass es dann nicht geschieht. Und dann gibt man auf. Hoffnung ist gefährlich. Was nicht gefährlich ist, ist Starrheit, Sturköpfigkeit, Dickköpfigkeit. Dort zu bleiben, so dass ich hier bleibe. Aber dieses Dickköpfige, dort zu bleiben, dass du bleibst, auch sorgt dafür, dass du da bleibst. Und ich bin immer noch da, wo ich bin. Du bist da, wo du bist. Und das zeigt, wie viel von diesen Horizonten des Potenzials und der Veränderung ermöglicht. Die Kreativität selbst, die sich hier entwickelt. Also, wenn man weiß, ich verändere mich nicht, dann sagt man, ich bin nicht kreativ, ich bin ein Nerd. Und dann geht das wieder in dieses Nicht-Menschliche, Nicht-Biologische und so weiter. Und das überlege ich. Ich sage nicht, oh, ich predige hier das Nichtleben, sondern man sieht dann plötzlich, wie das strukturiert wird. Die Epistemologie, die Politik und so weiter. Alles dies muss strukturiert werden entsprechend. Kann ich einen Traum erzählen, den ich hatte? Und den Traum habe ich immer wieder. Und wird jetzt hier das Licht gedämmt? Also sie gehen von alleine, wenn es immer dunkler, so langsam, dass man gar nicht genau das merkt. Seit ungefähr 6 Monaten habe ich immer wieder diesen Traum. Einmal in der Woche ungefähr. Und es hat etwas Reales. Ich muss jeden Morgen, wenn ich ins Büro gehe, über einen sehr alten Fossil. Sieht aber nicht gut aus. So wie ein großer Kohlkopf. Magst du keinen Blumenkohl? Ich denke, das ist ein toller Stein. Ich freue mich immer, wenn ich dran vorbeigehe. Aber niemand sonst sieht ihn dort. Und dann liegen dort leere Kaffeebecher, Papier. Das ist kein Mikrobiofossil, aber so ähnlich wie das hier. In einem Traum gehe ich an diesem Fossil vorbei mit all dem Müll da drauf. Und im Traum sage ich, was passiert hier eigentlich? Warum erlaubst du, dass die Menschen dich so behandeln? Gute Frage. Und was sagt dann der Stein? Das ist kompliziert. Obwohl dieser Stein eine Identität hat, eine Einheit darstellt. Und dann sage ich, du bist ein ganz altes Wesen, du verdienst Besseres. Und weil es ein Traum ist, antwortet der Stein, ich bin ein so altes Wesen, weil ich das den Menschen erlaube, mich so zu behandeln. Ich bin da sehr beständig. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das fühlt sich auf jeden Fall besser an.
I was up at Banff once, a little while ago, I forget when. Anyways, I was up there and because I'm from the.
Also ich war vor kurzem, naja, in Banff Points und ich meine, ich komme aus der Gegend, aber jetzt komme ich was, also sage ich was schrecklich, ich komme aus den Alpen und immer wenn ich einen Gipfel sehe, dann möchte ich ihn erklimmen. Oh Gott. Ich meine, du kommst ja aus Texas. Weißt du, was ein Goose Lice ist? Also es ist eine Lebensform, eine Gänselaus. Also Gänse haben Läuse. Also wenn Läuse. Also leben. Naja, weiß ich jetzt nicht. Ist ja jetzt egal. Also, aber wenn man die zupft, wenn man die rupft, dann krabbeln die Läuse auf einen und ich weiß nicht, warum sie wissen, dass sie immer nach oben rennen müssen. Dann rennen sie hoch und dann auf einmal rennen sie so in den auf den Kopf. Naja, das ist doch. Ja, das ist vielleicht so ein Instinkt, dass so der Talg. Der Talg zieht die an. Ja, die beißen ja nicht zu. Also die nisten da nicht, aber die rennen wie wild hin und her. Also wenn man hier was bewegt, dann sagen die, Mensch, da ist was größer als ich. Da kletter ich am Finger hoch. Dann kann man sie zerquetschen oder man kann sie laufen lassen, in die Freiheit entlassen. Naja, Gänseläuse. Ich bin wie eine Gänselaus. Immer wenn ich was höre, sehe, als was ich bin, da will ich hochklettern. Also, es war eine längere Geschichte. Also, ich bin auf dem Weg zum Gipfel, wunderschön. Und das ist Granit etc., sehr felsig, uralte Gesteinsformationen. Sind irgendwelche Mikroben drin, sicherlich. Und vielleicht war ich auch, hatte ich nur einen komischen Höhenrausch, aber das war so klar, die Luft da oben. Und wenn diese Formationen mit mir gesprochen hätten, dann wäre das Glas klar gewesen. Ja, meine Güte. Also wir können kaum abwarten, bis wir das Ganze, was wir hervorgebracht haben, auch wieder abschütteln können. Alle Bäume, alles. Wir sind ja nichts anderes als Gänseläuse. Wir werden früher oder später einfach abgeschüttelt. Denn darum geht es im Leben. Wir sind aus den Mineralien hervorgegangen und früher oder später werden wir wieder zu Mineralien werden. Ja, kaufe ich dir das ab? Nee, eigentlich nicht. Naja, auf abstrakter Weise, nee, noch nicht mal auf abstrakter Weise. Also, ich finde, wir müssen Raum schaffen für Menschen, deren Lebensform wir bereiten müssen, damit sie sich diesem Ganzen nicht aussetzen müssen, nicht unterwerfen müssen. Und Kapitalismus wäre ja dann auch nicht möglich, wenn man diese Trennung, diese Aufteilung nicht hätte, diese Division. Kapitalismus kann man nur im posthumanen Zeitalter haben. Und dann klopft sich Kapitalismus an die Brust und sagt, oh, gewonnen. Jetzt seid ihr tierische Terroristen. Also jetzt nicht. Also in den USA haben wir einen Tierschutz. Umweltschutz? Nee, das ist Tierschutz. Tierschutz-Terroristengesetz. Nee, ist keine terroristische Maßnahme. Nee, naja, ist egal. Also hier ist ja der springende Punkt. Agro, dieses Schweinefarm, Agrokapital. Wie kann man das, kann das nur aus Tieren oder auch aus Pflanzen bestellen? Ja, okay, sagen wir mal Biokapital. Nennen wir es einfach mal Biokapital. Und dazu braucht man eine Hierarchie. Die Hierarchie ist zutiefst dieser Division geschuldet, dieser Trennung. Also, und der Hierarchie des Lebens. Also, was ist inerter? Was hat mehr weniger Zeitlichkeit. Also Bronn hat zum Beispiel darüber gesprochen, wie es war, als er nach Berlin gereist ist, um das hier vorzutragen. Ich habe diese Intention, ich will da hingehen. Aber wie denken wir nach über Beginn und Ende, der Übergang? Wie sorgen wir dafür, dass das auch weiterhin läuft? Wir sind ja hier. Diese wunderschöne Komplexität, die er vorgestellt hat. In dieser Intentionalität geht es um die Potentialität, einer bestimmten biologischen Potentialität, die man dann aufdröselt. Und dann sagt man, ja, das ist etwas, was die Biologie hat, etwas, was die Biologie nicht hat. Und das separiert man mir hier. Ja, und darum geht es Melchan ja auch, also die Hierarchie der Vitalität und Animismus. Hier werden manche Dinge privilegiert behandelt. Naja, maskulin und aber oder Farblichkeit als Farbgebung. Aber ich denke, sehr viel hängt auch von der Temporalität oder der Geschwindigkeit als Konzept ab. Und sehr viel von dem, also in deinen Schriften, hängt mit der Geschwindigkeit zusammen. Also Geschwindigkeit ist irgendwo immer ein roter Faden, ein impliziter roter Faden, schwingt immer zwischen den Zeilen mit, wird niemals richtig ausartikuliert. Ja, die Nacht ist über uns gekommen, über diese Ebene. Ist das eine Savanne, ist das ein Feld oder ist das einfach nur ein stinknormaler Teppich? Also die Nacht ist über diesen Teppich gekommen, hat sich über den Teppich gesenkt. Und naja, ich denke über Zeit immer folgendermaßen nach. Wie verhält sie sich zu Dingen, die fortwähren und kurzen Augenblicken? Also etwas, was fortwährt, das mag ich als Wort, als Konzept. Das verortet die Frage der Temporalität in einem materiellen Grund, den man nicht weiter reduzieren kann. Es gibt unterschiedliche Modi der Existenz im verschränkten Raum, in dem wir uns befinden. Und wenn, also es ist natürlich differenziell, integriert, aber Zeit, also kapitalistische Zeituhr, Arbeitszeit, ist ideologisch nicht nur im marxistischen Sinne, sondern im Sinne dessen, wo es sich befindet. Also was kann fortwähren? Was sind die Kräfte, die dazu führen, dass etwas fortwähren kann, dass etwas differenziell weiter Bestand hat? Entweder langsam, aber sicher oder aber auch schnell. Schnell zerstört wird, diesen Raum zerstört. Und das hat keine Grenze. Du ziehst das hier raus. Und dann ziehst du eine ganze Reihe von Räumen heraus, deren die sich wiederum um andere Räume sorgen. Und die ganze Dimension, innerhalb derer das stattfindet, können wir gar nicht ermessen. Das thematisiere ich sehr oft, aber ich denke, der Mond zieht langsam auf. Siehst du ihn auch? Nö. Nö. Schnödes Nein? Okay. Also ich sehe den Mond, meine ich. Ich weiß nicht, wie lange du noch plaudern möchtest. Naja, ich denke, die haben uns lang genug ertragen. Naja, vielleicht hast du recht. Ich denke, vielleicht sollten wir dem aufgehenden Mond zuschauen. Der ist da, wenn man genau hinschaut. Na, ich mache doch nur Witze. Da gibt es keinen Mond. Wir befinden uns im Inneren. Das war super schön, mit dir zu plaudern. Ganz meinerseits.